SRF 1.
SRF 1 Forum.
Am letzten Sonntag da ist der Extremsportler Uli Steck tödlich verunfallt. Z Nepal beim Training für einen weiteren Bergsteigerrekord. Die Reaktionen darauf waren zwiespältig. Von grosser Trauer bis selber die Schuld, wenn man so ein gefährliches Abenteuer wagt. In unserer Diskussionssendung Forum da fragen wir: Entdecken, erleben, riskieren, wozu? Fragezeichen. Meine Kollegin Christine Hubacher, sie hat Gäste.
Evelyn Bin sagt, ihr seid in der letzten Woche am Nordpol gewesen. Wieso geht man dorthin? Oder wieso geht ihr dorthin?
Ja, also ich habe fast keine andere Wahl gehabt. Ich bin vom Mount Everest oben gestanden, bin am Südpol gewesen und dann dachte ich, gleich noch am Nordpol. Aber eigentlich bin ich dort gegangen, weil es mich einfach dorthin gezogen hat.
Was denn?
Die Kälte, die Ruhe dort, das wilde, die wilde Arktis hat mich gezogen.
Tobias Merz, ihr seid leitender Arzt im Inselspital zu Bern, aber auch in der höhenmedizinischen Forschung daheim. Ihr habt als medizinischer Forschungsleiter Expeditionen begleitet. Wenn ihr jetzt Evelyn Binsack zulassen, könnt ihr sie verstehen?
Ich kann das schon verstehen. Ich glaube, es ist sicher eine faszinierende Umgebung und es ist sicher eine grosse Herausforderung, sich dort zu bewegen in diesen extremen Umständen. Und das ist eine Spitzenleistung, die, glaube ich, für viele Leute attraktiv ist.
Für euch?
Ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht gerade den Nordpol aussuchen. Ich bin auch nicht auf dem Mount Everest gewesen, aber andere Sachen durchaus.
Hans-Peter Guppelmann ist der Dritte in der Runde, er ist Sportpsychologe an der ETH Zürich. Warum haben Extrembergsteiger wie jetzt Evelyn Binsack, die euch vis-à-vis sitzt, oder der Uli Steck, der letzten Sonntag verstorben ist, wieso haben solche Leute so Glamour?
Glamour, das ist ein Merkmal, wo ich jetzt der Evelyn, die gerade lacht, würde sagen, eben, sie strahlt. Und wenn man Glamour als Strahlkraft würde bezeichnen, dann hat sie ganz, ganz viel von dem, jetzt auch gerade in dem Moment. Es strahlt mich an. Aber ich würde sie jetzt nicht in den Bereich von einem Popstar wollen tun, also im Sinn von dem Glamour. Aber ja, sie strahlen mit ihren Leistungen und mit dem, was sie können.
Hat der Uli Steck für euch auch Glamour gehabt?
Er hat Glamour gehabt, weil er einzigartig gut war. Und ich glaube, die wirklich Glamour haben, und nicht nur im Sinn von Scheinen, sondern auch sie, also eben unglaublich kompetent und fantastisch in ihrer Leistung, dann war er sicher einer mit dem Faktor. Ja.
Entdecken, erleben, riskieren, wozu? Das fragen wir in dieser Stunde Forum. Barbara Koller von Online ist mit in der Runde. Was gibt es für Erklärungen von Hörerinnen und Hörern?
Der Igor Halma aus Basel hat einen Kommentar geschrieben und er schreibt, er könne persönlich keinem Extrem widerstehen, weil es ja jenseits vom Extrem immer Neues zu entdecken gäbe. Und es sei ja die unbändige Neugier, die der Mensch schlussendlich weiterbringe, damit man nicht im alten Mist bleibe sitzen.
Ihr könnt anrufen auf 0848 440 222. Ich bin interessiert, was dir sagen zur Frage, warum rennen die einen Bergen auf, der schwimmen Ozean, lassen sich in Kugeln hunderte von Metern ins Meer versenken. Warum? Was denkt ihr? Leute da auf Nummer, ich sage es noch einmal, 0848 440 222. Wieso nehmen wir das Risiko auf sich? Ich bin interessiert an eurer Meinung. Das Forum heisst «Entdecken, Erleben, Riskieren». Warum? Für was? Im ersten Teil nehme ich das Wort «riskieren» raus. Der Uli Steck war ein paar Stunden vor seiner Abreise im Himalaya bei uns im Tagesgespräch. Mein Kollege, der Marc Lehmann, war bei ihm daheim. Der Rinkenberger hat ihn gefragt, ob er mit dieser Überschreitung von Mount Everest zum Lotse in einem Kut nicht der Tod in Kauf nehme. Und das hat der Uli Steck gesagt. Wenn der Ricarda, jetzt muss ich schnell, der Uli Steck hat im Tagesgespräch gesagt, die nehmen auf die Frage, nehmt ihr das in Kauf?
Wenn man in Kauf nimmt, dass etwas passieren kann, dann ist man dumm. Also, dass man stirbt. Das ist Dummheit. Und das ist, ich habe es schon manchmal gesagt, für mich ist zum Beispiel Annapurna, dort bin ich zu weit gegangen, dort habe ich akzeptiert, dass ich sehr wahrscheinlich nicht zurückgekommen, ich habe extrem Glück gehabt. Und das war für mich eigentlich kein Erfolg, mir persönlich. Und das ist dumm, das sollte man nicht machen.
Also wenn man etwas, er nimmt das gar nicht in Kauf, und wenn man quasi wie das Risiko überstrapaziert, dann ist man dumm. Das ganze Tagesgespräch, das sich absolut lohnt, bei uns zum Nachhören auf srf1.ch, haben wir jetzt heute am Nachmittag noch gerade angehängt. Ich habe gemerkt, beim Hören von diesem Gespräch und gerade bei diesem Teil, habe ich gemerkt, ich verstehe eigentlich den extremen Bergsteiger nicht in dieser Antwort. Und habe nachher gemerkt, vielleicht gibt es einfach die, die das wirklich nachvollziehen können. Ich kann das nicht. Ich bin sicher, Frau Binn sagt, ihr könnt nachvollziehen, was Uli Steck da gemeint hat.
Beim Berggehen, auch als Bergführer, geht es ja darum, dass man das Risiko minimieren. Also es geht nicht darum, irgendwie einen Kick zu holen, so wie das vielleicht Menge oder Menge denken oder meinen, sondern es geht darum, das Risiko können zu minimieren und mit dem Risiko können umzugehen. Und wenn man mit dem Risiko nicht hat gelernt umzugehen und nicht weiss, wie weit das man selber gehen kann oder respektive was für Gefahren das lauert, dann ja, hat man eine Fehleinschätzung gemacht. Und eine Fehleinschätzung bezeichnet Uli Steck als dumm. Und ich würde ja sagen, eine Fehleinschätzung kann zu fatalen Folgen führen.
Das Interessante ist ja, dass wir also nicht extrem Bergsteiger, ich habe das Gefühl, hey, wenn man auf den Mount Everest geht und dann noch über auf den Lhotse will, schon das ist ein riesiges, gigantisches Risiko. Aber das schätzen die anderen ein.
Ich schätze es so ein, dass der Uli weiss, was er in der Höhe kann leisten kann. Er ist schnell auch in der Höhe. Es gibt auch Bergsteiger oder Bergsteiger, gute Bergsteiger, die in der Höhe sehr langsam werden. Aber er hat offenbar einfach den Abdruck, dass er auch die Höhe sehr gut verträgt. Und dass er die Überschreitung vom Everest und vom Lhotse vermutlich in der gleichen Zeit könnte machen ohne Sauerstoff wie jemand, der schlecht trainiert ist und schlecht sich an die Höhe anpassen, der mit Sauerstoff einfach nur auf den Everest raufgeht, in Anführungszeichen.
Leben der Tobias Merz die Extrembergsteiger gefährlicher als die anderen?
Die Höhenbergsteiger.
Sagt man die Höhenbergsteiger?
Die Höhenbergsteiger leben sicher gefährlicher als Bergsteiger, die sich in geringeren Höhen aufhalten. Es gibt unterdessen Daten von vielen Tausend Besteigungen im Nepal oder Zehntausenden von Besteigungen, kann man eigentlich sagen. Und die sind immer etwa ähnlich. Man kann damit rechnen, dass die Sterblichkeit oder das Sterberisiko an einem 8000er so um die 1-2% ist. Von den Bergsteigern allerdings, die in die Gipfelregion kommen, und das ist vielleicht ein Drittel von denen, die einen Berg versuchen, dort ist das Sterberisiko wahrscheinlich um die 5%. Das heisst, etwa jeder 20. Grössenordnung wird die Besteigung nicht überleben, falls er eben in die Gipfelregion kommt. Und das ist sicher ein viel höheres Risiko, als man das an tieferen oder weniger hohen Bergen hat.
Wenn ihr sagt, in der Höhe, hätte das damit zu tun, weil sie die Höhe nicht verleiden und wegen dem unaufmerksam werden oder weil irgendetwas mit dem Hirn passiert, dass ihr das mit der Höhe so betont?
Ich glaube, die Höhe ist ganz ein relevanter Faktor für das höhere Risiko an diesen Bergen. Einerseits wird man viel, viel langsamer. Die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt auf etwa 20% vielleicht noch von dem, was man auf Meereshöhe kann leisten kann. Zweitens ist das Risiko relativ hoch, dass höhebedingte Erkrankungen auftreten. Und was zusätzlich dazu kommt, gerade in dieser Höhe spürt man Vorsymptome von diesen höhenassoziierten Krankheiten nicht mehr. Sie treten dann sehr, sehr schnell auf und es geht aus einem Zustand eigentlich von verhältnismäßig gutem Wohlbefinden bis zu Bewegungsunfähigkeit. Das kann innerhalb Minuten sich ereignen und das lässt einem natürlich dann keine Zeit mehr zum Absteigen und unter einer Katastrophe eben vorzubeugen.
Ihr würdet sagen, wenn in solchen Höhen etwas passiert, dann ist es vor allem wegen dem Hirn und nicht, weil man ausglitscht.
Es ist wahrscheinlich etwa halb-halb und das ist ja das, was die Daten ungefähr sagen. Also die Hälfte der Bergsteiger an diesen höheren Bergen kommen durch äußere Einflüsse ums Leben, sagen das Spaltenstürze, Lawinen, Seracs, die in sich zusammengehen oder Abstürze. Und die andere Hälfte muss man davon ausgehen, dass die Höhe ein relevanter Faktor war, der zum Unfall geführt hat.
Wenn ihr dem zulässt, Hans-Peter Gubelmann als Sportpsychologe, und man weiss, jetzt vielleicht vom Uli Steck wegzukommen, aber es gibt viele Extrembergsteiger, die gerne eben in die Höhe hineingehen. Und ich weiss, das Risiko, wenn ich euch so zulasse, es ist nicht ohne, oder? Es ist nicht ein Spaziergang. Wieso nehmen denn das so viele Leute auf sich?
Also ich glaube, dass das ja unglaublich gut trainierte Menschen sein müssen. Also wo wir wahrscheinlich gar nicht uns vorstellen können, wie viel die investieren. Und da ist, glaube ich, ein grosser Punkt, wo das Unverständnis auch entsteht, wie verrückt die können sein, dass das sehr gut trainierte Leute sind und vorbereitete Leute sind, dass die das überhaupt wagen, so eine Expedition anzugehen. Und das ist ja nicht, dass sie trainieren und dann gehen sie gerade dort raus, und das ist ein Aufbau über Jahre, bis man dort hinkommt, wo man dann, oder wo die dann in diesen Bereich kommen. Und es ist halt ein Grenzen verschieben, die Neugier, wie komme ich? Das ist der Spitzensportler, das ist der seinen eigenen Rekord möchte brechen in dieser Situation. Wo, glaube ich, zusammen mit dieser Leistungsfähigkeit, dieser Motivation, Überzeugung dann dazu führt, dass die das kennen, probieren.
Wenn ich euch zugelassen habe, Evelyn Pinsack, in unserem Vorgespräch, habt ihr mir erzählt, aber was ihr dort am Everest angetroffen habt, das sind einfach auch zum Teil auch sehr reiche Leute, die sich also förmlich laufen schieben.
Also es ist so, wie es Hans-Peter Gubelmann sagt, dass man das früher so gemacht hat, dass man einen Werdegang hatte, man hat bei den kleinen Bergen angefangen, ist dann irgendwann mal eine stotzigere Wand durchgeklettert, und wenn man dann vielleicht mal wirklich eine steile Wand hat gemacht, das muss ja nicht gerade die Tiger-Nordwand sein, aber etwas so in dieser Währung, hat man dann mal so in Himalaya übergespienzelt und hat gedacht, ja, das wäre jetzt auch noch etwas. Also man hat den Werdegang von unten nach oben gemacht. Und jetzt, in den heutigen Tagen, durch den Expeditionstourismus, ist es eigentlich gerade umgekehrt, ist der Werdegang von oben nach unten. Also das heisst, es gibt sehr viele Menschen am Everest, die viel Geld verdienen, die ihre Karriere machen, die viel in das investiert haben und jetzt in ein Alter hineinkommen, wo sie einfach irgendwie das Gefühl haben, jetzt will ich ausbrechen, jetzt will ich erleben. Und dann kommt dann irgendwie durch ihren Leistungsabdruck kommt dann einfach in den Sinn, jetzt will ich auf den Everest aufsteigen. Und nehmen dann halt einfach in Kauf, dass sie die Verantwortung gar nicht selber übernehmen können. Und sie kaufen die Dienstleistung, also das volle Paket von Wohlfühlpaket, nenne ich das, wo man auf so einen Berg allenfalls steigen kann, oder wo man mindestens die Möglichkeit bekommt, das zu probieren.
Ihr habt ja mal eine schlagkräftige Antwort bekommen von einem englischen oder englisch sprechenden Manager, der in Nepal getroffen hat.
Das ist ein Australier, ein Staatsanwalt, wo ich ihm gesagt habe, you're not ready for this mountain, also du bist nicht bereit für den Berg. Und dann sagt er mir, that's why I have paid all that money for. Also warum? Das ist genau der Grund, warum er sich so viel Geld hat gezahlt. Und das hat mich sehr erschrocken, ja.
Online ist zu dem auch etwas gekommen.
Ja, Ursula Demmler hat uns auf Facebook geschrieben und sie sagt, dass jeder Extremsportler ganz bestimmt Verantwortung müsse mittragen für all die Sherpas, die ihnen alles vorspuren, gefährlich leben und auch ab und zu tödlich verunfallen. Nur sei das Problem hier, dass man ja diese Namen nie hier in den Zeitungen lese.
Frau Bensack. Wenn man sagt, es sind alle ja immer selber für sich verantwortlich, blendet man das einfach aus, dass ja da ganz viele andere Leute ja mit einbezogen sind, gerade eben, wenn ihr sagt, von dem australischen Staatsanwalt, wo er da ganz viele Sherpas ja mit aufgehen.
Ich denke, jetzt Alpinisten, wie der Ueli Steck einer war, also wir schätzen das, wir wissen, was die Sherpas leisten, gehen auch selbstverantwortlich zu Berg. Aber der Expeditionstourismus, die haben einfach so viel Geld gezahlt, dass die wirklich eigentlich, sie wollen einfach auf den Gipfel laufen. Und wenn die Sherpas im Verzug sind, weil vielleicht das Wetter schlecht war am Berg, sie konnten nicht hochgehen, die Lawinengefahr gross, habe ich schon erlebt, ja, dass das richtig Druck gibt auf die Sherpas. Und dass das,
wir müssen jetzt gehen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss in 2 Wochen zurück sein im Büro.
Vielleicht nicht gerade so, aber im Sinn von, ja, jetzt ist erst das Lager 2 eingerichtet und eigentlich müssten wir jetzt schon akklimatisieren auf das Lager 3 und dann fängt das an zu stressen. Und leider, also ich habe mich lange ich habe mich lange gewehrt, solche Worte zu sagen, weil ich bin auch ein Teil von dieser ganzen Welt. Aber es geht schon ein bisschen mittlerweile eben mit dem Expeditionstourismus in die Richtung, dass das nicht anerkannt wird, was da für eine Arbeit im Hintergrund ist.
Wir haben ganz viele Hörer, die jetzt am Anrufen sind. Jetzt muss ich schnell die Ricarda Trepp anschauen, wer parat ist. Wir haben hier den Romano Rondelli. Guten Abend, Herr Rondelli.
Guten Abend.
Herr Rondelli, wir fragen nach dem, warum nimmt man das auf sich, das Entdecken, aber auch das Riskieren. Was habt ihr für eine Antwort darauf?
Ja, also ich finde, wenn jemand trainiert ist, ist das nicht der Grund, warum er so etwas macht. Das hat uns gerade Frau Binsach gesagt, es gibt Leute, die sind überhaupt nicht trainiert, die sind vielleicht am Bürotisch trainiert, haben viel Geld verdient und können sich das leisten. Also jemand, der auf einen Mount Everest raufgeht, also geführt, oder? So wie die meisten das machen, Massentourismus, das sind keine Extremsportler für mich. Da muss man einfach ein Budget haben, dann kann das eigentlich mehr oder weniger jeder machen.
Bleibt schnell dran. Ja, Herr Rondelli, bleibt schnell dran. Ist das nicht einfach ein Klischee, es kann es jeder machen? Weil ich muss dann gleich auf über 8000 Meter rauf, auch wenn man einen Stick-Sportmann hat. Was sagt der Arzt in der Runde, der Tobias Merz?
Ich muss dem bis zu einem gewissen Grad beipflichten. Heutzutage ist es so im kommerziellen Expeditionsbergsteigen, dass das in der Regel vernünftig trainierte Leute sind, aber sicher nicht extrem austrainierte Leute. Also eigentlich so die üblichen Feld-, Wald- und Wiesenbergsteiger, wie man sie auch in den Alpen findet. Und das muss durchaus nicht negativ sein. Also wir haben auf unseren Forschungsexpeditionen jeweils die Probanden auch auf ihre Ausdauerfähigkeit getestet. Und die haben durchschnittlich geleistet. Und was man muss sagen, die Leistungsfähigkeit hat nichts zu tun gehabt mit dem Gipfelerfolg.
Das verstehe ich nicht.
Es ist nicht so, dass das Höhenbergsteigen, dass man muss extrem austrainiert sein, dass man eine hohe Chance hat, auf den Gipfel zu kommen. Es sind andere Faktoren, sind wesentlich wichtiger. Und auch ein durchschnittlich trainierter Sportler kann auf einen 8000er hochkommen. Und ein sehr gut austrainierter Sportler scheitert allenfalls. Das ist eine Beobachtung, die wir öfters gemacht haben.
Herr Rondelli, was sagt ihr dazu, dass es vielleicht gleich nicht so einfach ist?
Ja, also das habe ich ja gesagt. Also es ist nicht gerade so. Jeder kann mitgehen, das ist schon klar. Aber es ist so, dass wenn jemand hier in der Schweiz ein paar Touren macht, ein bisschen Erfahrung hat und im Hinterkopf hat, ich möchte gerne noch einmal auf den Himalaya, ist das nicht ein Ziel, wo er jahrelang muss sportlich und körperlich sich darauf vorbereiten und weiss nicht was? Oder? Es ist recht greifbar. Er muss einfach Budget haben. Aber ich habe das nur gesagt aus dem Grund, weil es geht ja niemand auf den Mount Everest und kommt wieder runter und sagt das niemandem. Oder?
Aha.
Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Das ist das, was ich mal sagen oder? Wie heisst der, der gestorben ist?
Ueli Steck.
Ueli Steck, oder? Er hat ja die Rekorde, die er gemacht hat, Matterhorn, Eiger, Nordwand, das sind alles Orte, wo man kennt, die schon berühmt sind, die schon mit gewissen Sachen belegt sind. Und das ist natürlich absichtlich passiert. Oder? Wenn er es gibt x Wände wie die Eiger Nordwand. Wenn er das an einer anderen Wand gemacht hat, wäre das nicht einmal in einer Bergdürr-Zeitung gekommen.
Ihr gebt dann ein interessantes Thema rein, Herr Rondelli, das ich gerne hier in der Runde besprechen möchte. Ich danke euch sehr für den Input. Ihr habt jetzt alle auch ein bisschen gelächelt, oder? Also, es hat etwas, was da der Herr Rondelli getöpft hat, Frau Binsack.
Also ein Eiger Nordwand hat ganz sicher eine Anziehungskraft, eine ganz starke Anziehungskraft. Auch ein Matterhorn, man kann über Hörnli gerade, aber die Nordwand hat halt auch eine sehr starke Anziehungskraft, weil halt auch sehr viele Geschichten dort passiert sind. Man ist auch geschichtlich unterwegs, man geht durch die Wand durch. Und das sind Namen, die man einfach auch anziehen, das ist schon so. Aber Ja, also ich habe mit 22 den Eigenordwand im Winter bestiegen und ich habe nicht einmal ein Foto gemacht. Also es ist nicht nur immer Glamour zu erzählen, dass man das gemacht hat.
Aber sagt uns als Sportpsychologe, der müsste ja immer die Tiefe von unserer Seele ausladen, Herr Gubelmann. Sagt, hätte einfach die eben wie so eine Eigenordwand oder ein Mount Everest oder jetzt so eine Lhotse, K2, die haben einfach eine andere Ausstrahlung, weil so viele Leute kennen und die auch so eine Geschichte haben?
Also ich glaube, irgendwie die Diskussion geht ein bisschen in die falsche Richtung, weil wir vergleichen jetzt Äpfel mit Bananen. Ich glaube, wir reden von extrem Touristen. Die kennen schon auch etwas. Also, die steigen auf 8000 Meter hoch. Aber wir haben auf der anderen Seite extrem Sportler. Und ich glaube, der Uli Steck oder auch du, Evelyn, das ist ein anderes Kaliber. Also, das sind die Olympiasieger im Alpinismus und die anderen sind vielleicht Regionalmeister in der Schweiz. Jetzt vom Niveau her und vom Ausmaß, von der Bedeutung, von dem, was ihr betreibt als leidenschaftlicher Sport. Und das andere ist ja, ein bisschen der Glamour und der Ski, den man auch möchte haben, wenn man jetzt Staatsanwalt ist und auch sportlich ist. Und der Berg bedeutet mir auch etwas. Aber es ist nicht vergleichbar für mich.
Ihr meint es von den Leistungen her. Ich frage aber noch mal nach dem, dass auch Leute eben mit Extrembergsteiger oder die so viel gemacht haben wie dir jetzt, Frau Binsach, dass es halt gleich etwas Anziehendes ist, wenn das etwas ist, was man kennt.
Unbedingt. Und das ist der Hintergrund. Sie möchten quasi wie auf der gleichen Ebene erscheinen. Also man hat die Top-Cracks, die das machen. Und die Touristen oder die jetzt eben zu Tausenden das probieren, das muss man wirklich so sagen, die möchten eigentlich in dem gleichen Strahl und dem Licht erscheinen. Also ich war dann auch mal dort oben gewesen. Und ich glaube, diese Motivation oder der Vergleich führt dazu, dass man dann ganz unterschiedliche Sachen miteinander vermischt. Und das finde ich noch schwierig aus Sicht der Psychologie.
Gut, ich möchte aber gleich nochmal Frau Binsach fragen, seid ihr gegen das gefeit? Also quasi, wenn eben so ein Südpol oder ein Nordpol, eben der Mount Everest, wo man denkt, das hat einfach eine Anziehungskraft. Dass man quasi selber, wenn man so gleich so wahnsinnig gut ist, nicht gleich gerne an dem auch noch etwas geht probieren. Und vielleicht etwas, was dort noch niemand gemacht hat.
Ja, klar. Also, aber sie existieren ja. Unsere Welt existiert und die extremen Punkte auf unserer Welt existieren. Und die ziehen natürlich an. Also der höchste Punkt jetzt für mich und nachher der südlichste Punkt und der nördlichste Punkt. Aber ich habe ja das, also vor allem den Südpol und auch den Nordpol. Mich hat ja auch interessiert, was ist dazwischen? Sonst wäre ich ja nicht mit dem Velo angereist. Also was ist dazwischen? Das ist auch ein wichtiger Aspekt für mich zu erfahren. Und nicht einfach nur den Punkt irgendwie dort anzukommen, sondern die Reise dazu. Und das hat bei mir jetzt in meinem Leben mit diesen Zielen, hat das ganz, ganz viele Erfahrungen und schöne Erlebnisse, aber auch schwierige Erlebnisse gegeben.
Ja, mich gefragt, einfach, als ich noch mal gelesen habe, was ihr alles gemacht habt. Ihr seid am Südpol, am Nordpol, ihr seid als erste Schweizerin auf dem Mount Everest oben. Ihr habt es vorhin gesagt, ihr seid mit dem Velo von Mexiko runter nach Chile gefahren.
Von der Schweiz, ja.
Von der Schweiz
quer
aus. Und nachher
Europa, quer nach durch Amerika, ja.
Nachher, und seid am Schluss eben von Mexiko einfach durch ganz Südamerika das Loch abgefahren. Wenn ihr jetzt müsstet sagen, was ist gefährlicher gewesen? Die Velofahrt durch Lateinamerika alleine auf diesen Strassen mit irgendwo übernachten in Zelt oder durch den Südpol? Was würdet ihr denn sagen? Wo ist das Risiko höher gewesen?
Ja, das Risiko ist in dem Sinn, sagen wir jetzt gerade in Mexiko oder Zentralamerika oder auch Peru höher, als dass ich das wenig einschätzen kann. Ich kann nicht einschätzen, ob mich jetzt jemand überfallen will oder an meinen Körper her will. Und am Südpol kann ich mich mit den Elementen messen, aber ich habe das trainiert. Ich bin ein paar Mal in die Arktis trainieren, dass ich den Südpol, also die Antarktis, aushalte. Und ich habe das Material getestet und ich weiss, ich kann das. Also das sind ganz viele Stufen passiert, dass ich weiss, ich kann mit diesen Elementen umgehen. Und die Velofahrt, ja, das sind äussere Faktoren. Da ist der Faktor Mensch, wo eigentlich ich in anderen Bereichen, wie jetzt im Bergsteigen, nicht habe als Gefahr.
Und da hat er Angst gehabt, manchmal.
Ich bin einfach verrückt worden. Also wenn jemand mir an meine Wäsche will, dann werde ich einfach verrückt. Und dann habe ich, ja, hab ich natürlich den Battle herrühren, bis mir Kollegen gefunden haben, du Evelyn, komm, das geht doch. Und dann hatte ich Sicherheitsvorkehrungen gehabt. Ich hatte nicht gerade eine Schusswaffe bei mir, aber ich habe einen Elektroschocker an mir zugetan, dass wenn mich jemand anlängen wollte, also ungewollt, dass ich dann in eine Bewusstlosigkeit schicken konnte. Und hat das auch nach außen transportiert, das Bild. Also ich hatte einen Dolch an meinem Unterschenkel angemacht, dass ich das zeigen kann, dass ich mit einem Ziel unterwegs bin und dass ich auf dem Ziel nicht gestört werde.
Also wenn ich euch so zuhöre, gefährlicher für euch ist eigentlich die Geschichte quer oder von Norden nach Süden durch Lateinamerika gewesen.
Ja, nur so lange, als dass ich Körpersprache nicht kennt. Also wenn man einem Nordamerikaner in die Augen schaut, also einem Amerikaner, und der sagt zum Beispiel, where are you going? Und ich sage, I'm going to the South Pole. Und dann sagt er, good job, good job. Und das Gleiche passiert in Mexiko, perdón de was? Und dann sagst du, váyate, déjame en paz. Dann muss man ganz anders reagieren. Und wenn man einem Mann in die Augen schaut in Mexiko oder in Südamerika, dann ist das eine sexuelle Aufforderung. Das habe ich aber am Anfang nicht gewusst. Also ich musste zuerst die Körpersprache lernen und habe zuerst einfach 2-3 Fehler gemacht, bis ich gecheckt habe, wie ich mich verhalten muss in diesen Ländern, so dass ich mich nicht gefährde. Und dann ist es eigentlich gut gegangen.
Der Faktor Mensch, der dir einfach müssen austesten, wie funktioniert das Reisen unter so vielen Leuten. Ich möchte einen weiteren Hörer, SRF1-Hörer, begrüßen. Es ist das, der Herr Schneider aus Wilderswil. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend.
Ihr habt jetzt lange am Telefon gewartet, ihr habt uns zugelassen. Ihr seid Taucher.
Ja, ich bin Taucher gesehen, ja.
Und sagt uns, was ihr hier zu der Runde wollt sagen.
Erstens, tut man sich als Taucher absichern. Und zweitens gibt man an, wo man durchgeht, wenn man auf der Malediven ist oder irgendwie, ich habe hier in der Schweiz getaucht. Ich möchte den Wind abfragen. Wenn man natürlich in einer Expedition zum Nordpol ein Stück Lebensmittel auf dem Schlitten transportiert und sich dann wundert, dass sich ein Eisbär nähert, weil man sich das Verhalten in dieser Wildnis eindringt, in Lebensräume von Wildtieren und dann da verschossen wird, dann hört es einfach auf.
Herr Schneider, ihr greift unsere Diskussion vor, aber ich nehme das sehr, sehr gerne auf und spielt auf das an, dass Evelyn Binsack im Nordpol war, dort mit der Expedition ist zusammen war und dort eine junge japanische Frau dort ihre Salami hat in einen Plastiksack getan und der Eisbär ist durch das angezogen worden, ein Eisbär, der nachher ist verletzt worden durch einen Schuss von einem Guide, der einfach schlecht reagiert hat.
Genau, und dann, also ich bin ja die ganze Eisbären-Defense, also der Schutz für den Eisbär, aber auch für den Mensch. Da habe ich eine Ausbildung gemacht auf Spitzbergen über mehrere Wochen. Und ich habe genau gewusst, wie dass man sich verhalten muss, so dass man sich selber schützen kann, aber vor allem das Leben des Eisbären. Und ich habe dort dann erkannt, dass die Personen dort, die mit dem Eisbär in Konfrontation sind, falsch reagiert haben und hatte die entsprechende Person darauf angesprochen. Und die Person hat das unter den Tisch unterwischen und hat das 2-3 Mal angesprochen, das 40 Mal angesprochen. Und wo die Person, wenn ich dann gemerkt habe, in welche Richtung das geht, dass also nicht zu dem hat gestanden werden, was wirklich passiert ist, bin ich dann zur Polizei gegangen und habe das gemeldet. Und hat jetzt zur Antwort bekommen, dass Eisbären auf öffentlichen Gewässern, also auf internationalen Gewässern, eigentlich nicht geschützt sind, weil man dort nicht weiss, wer das zuständig ist. Und ich habe jetzt nicht stundenlang, sondern tagelang, vermutlich wochenlang, jetzt, seit ich bei Hause kam, daran gearbeitet, dass die Eisbären einen Schutz bekommen und dass Meldepflicht wird müssen gemacht werden, wenn irgendein Tier verletzt wird.
Das habt ihr aus dem gemacht, weil ihr das eigentlich anders gelernt habt. Ihr habt nachher eine Expedition anschliessen, die einfach dort nicht sachgemäss ausgebildet war. Herr Schneider, merci vielmals für euren Input. Ich habe noch den nächsten Hörer dran. Es ist Maya Günthert aus Küsnacht, Kanton Zürich. Guten Abend, Frau Günthert.
Ja, das ist Günther. Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Im Moment bin ich am Raum von der Wohnung von meiner Mutter und habe dort die Unterlagen gefunden von meinem Grossvater. Der ist 1933 am Walliser Weisshorn abgestürzt. Er war ein extrem Bergsteiger gewesen, kann ich auch sagen. Also das war einfach seine Berufung gewesen. Er hat teilweise der Familie einfach gesagt, ich gehe jetzt noch schnell auf Eigermönch und Jungfrau. Und ich glaube, das ist ein Virus, den man drin hat. Wenn man mal den hat, dann nachher kommt man von dem nicht mehr los. Und er ist eigentlich tragisch verunglückt mit den zwei Kollegen. Nur so in einer Ferientour, wenn er gesagt hat, ich mache mit denen eine Ferientour. Und er war der mittlere, gewesen, der oberste war gesichert, gewesen, der unterste war gesichert. Gewesen. Und er hat dann durch einen Steinschlag ist das Seil durchgerissen worden. Die hatten natürlich noch nicht die Ausrüstungen, gehabt, die sie heute haben. Und er ist das Loch ab und man hat ihn nie gefunden. Also er ist heute noch im ewigen Eis. Und ich habe jetzt gerade in der Familienbibel gefunden, wie meine Großmutter das beschrieben hat, dass ihr Mann und Vater von ihren beiden Töchtern nicht mehr heimgekommen ist. Er hat das Grab im ewigen Eis und das Walliser Weisshorn ist sein Grabstein. Also ich glaube, das ist etwas, wo es hat mich jetzt gerade, wo der Ueli Steck, als ich das gehört habe, auch er ist jetzt an dem Ort begraben worden, wo für ihn wichtig war und wo für ihn sehr stark emotionell war. Und das ist bei meiner Großmutter glaube ich, ähnlich auch der Fall gewesen. Und meine Mutter war hier 5-jährig und sie war die, die immer hat mitgehen mit ihrem Vater. Sie wollte auch den Berg steigen.
Und Frau Günthard, habt ihr das Gen geerbt?
Ich habe es nicht geerbt. Ich bin nicht schwindelfrei. Also, wenn ich mit meiner Mutter schon musste wandern und sie immer gesagt, jetzt gehen wir noch um die nächste Kurve und noch um die nächste Kurve und noch um die nächste Kurve, habe ich mir gesagt, nein, danke vielmals, ich jetzt nicht
mehr. Merci vielmals, Frau Günthard, für die Geschichte über euren Grossvater, der dort beim Weisshorn im Wallis, das ist oberhalb vom Wald Anivier, wenn ich das richtig kann, im ewigen Eis liegt. Eine Frage beschäftigen wir noch, bevor wir zum nächsten gehen. Wenn wir jetzt nicht so, ich sage jetzt so, in einem gesättigten Mittelstand wären, ging man dann gleich auf so extrem Bergsteigertouren. Tobias Merz, Arzt am Inselspital.
Ich glaube schon. Es ist zum Beispiel sind die Leistungen von osteuropäischen Bergsteigern, noch bevor die Mauer runtergekommen sind, sind legendär gewesen. Die sind aus sehr ärmlichen Verhältnissen gekommen und haben mit zum Teil sehr primitiven Ausrüstungen ganz Außerordentliches geleistet. Also durchaus ist das auch für Leute eine Faszination, die jetzt nicht einfach in einem gesättigten mitteleuropäischen Milieu aufgewachsen sind und leben. Ich glaube, da sind die Unterschiede nicht so gross.
Das war der Tobias Merz, leitender Arzt am Inselspital zu Bern und auch in der höhemedizinischen Forschung tätig. Vis-à-vis von ihm sitzt Hans-Peter Gubbelmann, ein Sportpsychologe an der ETH und Evelyn Binsach, Bergsteigerin, Bergführerin, Abenteurerin, ist mit in der Runde. Wir haben jetzt über das Riskieren geredet. Wir möchten gerne über das Entdecken reden. Der Titel der Sendung Forum heisst ja «Entdecken, Erleben, Riskieren, wozu?». Ihr seid Tobias Merz als Expeditionsleiter auf einer grossen Forschungsexpedition auf dem Himmlung Himal 2013. Vorher ja schon andere Mal, aber ich möchte gerne auf das 2013 eingehen. Es hat mit euch ein Gipfelinterview gegeben auf über 7000 Meter. Das hat so getönt. Ich lasse jetzt extra von Anfang an laufen, weil man gut hört, wie viel Puste man da haben muss.
Tobias Merz, Berner Forschungsleiter von der Himmel um Himmel Research Expedition. Ein pointiertes Statement, Fazit. Auf dem 7126 Meter Himmel und Himmel.
Ja, pointiert kann man sagen, wir sind hier auf dem Gipfel von dem Berg, den wir haben erreichen wollten. Und ich glaube, wir haben auch forschungsmässig können sehr, sehr viel von dem erreichen, was wir geplant hatten. Es war sehr hart, es war streng. Wir haben bis auf 6000 Meter eigentlich alle Daten können erfassen. Auf 7000 Meter haben wir ein paar untersuchen müssen. Abbrechen, weil die Geräte nicht funktioniert haben, aber insgesamt ein extrem positives Fazit.
Tobias Merz, ihr wirkt irgendwie total cool dort auf diesen 7000 Meter und der Journalist ist komplett ausser Atem. Mögt ihr euch noch besinnen an diesem Moment?
Ja, ich mag mich gut erinnern. Es ist nicht ein Journalist, sondern der zweite Expeditionsleiter. Der Journalist ist nicht ganz bis auf den Gipfel gekommen. Wir haben natürlich bis auf 7000 Meter medizinische Forschung gemacht. Das heisst, das ist relativ komplex. Da haben wir Gerätschaften müssen aufbauen, Computernetz installieren und komplexe Untersuchungen machen, Ultraschalluntersuchungen. Und das geht natürlich schon nur, wenn man einigermaßen noch geistig beieinander ist. Also das ist eine Voraussetzung, dass man solche Studien kann machen. Und für mich ist in dieser Expedition das absolut im Vordergrund gestanden und der Gipfel eigentlich sehr weit im Hintergrund.
Und wenn wir jetzt beim Entdecken sind, was habt ihr herausgefunden in der Höhenforschung, in diesen Untersuchungen?
Wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studien gemacht und eigentlich untersucht, wie sich Organsysteme in diesen extremen Verhältnissen und eben vor allem in dem extremen Sauerstoffmangel verhalten, ob Organsysteme sich ihrer Funktion eingeschränkt, also ob die eingeschränkt werden in ihrer Funktion. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Veränderungen, wo wir entdeckt haben. Eins, was uns auch sehr interessiert hat, war, ob höhenassoziierte Erkrankungen auftreten und ob wir Symptome sehen von diesen höhenassoziierten Erkrankungen. Und wir mussten auch feststellen, dass zum Beispiel überraschend hohen Anteil von unseren Probanden Hirnschwellungen hatte, bis zu Hirnödem. Und wir eigentlich am Berg als Ärzte von dem sehr, sehr wenig gemerkt haben, sondern das erst dann in den MRI-Untersuchungen nach Rückkehr festgestellt haben.
Also mit anderen Worten, wir haben das einfach der Probanden. Also das sind die Leute, die sich immer heil untersuchen, regelmässig und mitgeklettert sind. Wir haben es denen nicht angemerkt, dass die jetzt ein Hirnödem haben. Das war denen nicht schlecht gewesen, oder weiss ich was.
Nicht schlecht kann man vielleicht so nicht sagen, aber es ist ihnen nicht schlechter gegangen als allen anderen. Man darf sich natürlich auf dieser Höhe nicht vorstellen, dass alle sich in bester gesundheitlicher Verfassung befinden, sondern allen geht es bis zu einem gewissen Maß nicht so gut. Aber die Betroffenen, die haben sich nicht unterschieden von denen, die eben nicht betroffen gewesen sind.
Wenn man jetzt quasi wie so einen Alltagsnutzen aus dem sucht, für meine Kinder, meine Mutter, mich selber, für Barbara Koller online. Gibt es dort so einen Alltagsnutzen?
Forschung, wenn man Forschung macht, untersucht man immer eine Gruppe von Probanden, eine Gruppe von Patienten und tut dann von dem aus generalisieren auf eine andere Bevölkerung. Wir können natürlich vor allem generalisieren auf andere Höhenbergsteiger, und das sind Zehntausende von Leuten, oder, die da auch betroffen sind. Also ich denke, das ist von dem her mal ein valider Grund. Wir können bis zu einem gewissen Grad auch das ausdehnen auf Personen, die sich auch in extremen Umständen befinden, also zum Beispiel kritisch kranke Patienten, die zwar nicht in der Höhe sind, aber aufgrund von ihrer Erkrankung eigentlich in einem extremen Zustand sich befindet.
Wir sind ja Intensivmediziner.
Richtig, genau. Und das ist natürlich auch mit dem Grund gewesen, wieso dass wir die Forschungsprojekte gemacht haben und vor allem auch gewisse Teilprojekte davon.
Barbara Koller online hat sich ja jemand gemeldet zu dieser Thematik und vielleicht könnt ihr dann die Antwort geben, Tobias Merz.
Ja, der Michael Galli aus Bern hat geschrieben, wie er schon erwähnt hat, für die weltweit Tausenden von Kletterern und Extremsportlern können wir sicher immense Erkenntnisgewinn generieren. Aber für einen Büzer, der am 9. Morgen einen Kaffee trinkt in der Pause, ob das helfe, ihn zu motivieren, all seine Arbeiten zu erledigen, weil jemand ohne Sauerstoff auf den Mount Everest steige.
Herr Merz, jetzt seid ihr gefordert.
Ich weiss nicht, ob man die Diskussion unbedingt führen muss. Ich habe den Eindruck, wir haben immer einen gewissen Rechtfertigungszwang. Also der Uli Steck muss sich rechtfertigen dafür, dass er das Leben gewählt hat und die Spitzenleistungen will erbringen. Oder ein Höhenbergsteiger, ein Hobby-Höhenbergsteiger, der einfach einmal in seinem Leben, und das sind nicht alles nur hochbezahlte, frustrierte Manager, die das machen, das sind sehr viele ganz normale Leute, die das als Lebenstraum haben. die müssen sich nachher rechtfertigen, dass sie so etwas machen. Und rechtfertigen tut man sich, indem man den grösseren Nutzen für andere, für die Welt, für Gesellschaften sucht. Ich weiss nicht, ob es die Rechtfertigung unbedingt braucht. Ich glaube nicht, dass solche Unternehmungen zwingend einen grösseren, allgemeinen, generalen Nutzen haben für irgendjemand anderen. Wieso soll man das nicht einfach für sich machen?
Wir können auch sagen, Tobias Merz, ihr habt auch Forschungsgelder bekommen, zum Teil vom Nationalfonds, und das sind Gelder, die aus Steuergeldern rauskommen. Vielleicht können wir es so legitimieren.
Das ist richtig. Ich glaube, und das ist eine legitime Frage, oder? Ich habe mich jetzt bezogen auf Extremsportler oder auf den Hobbybergsteiger, der das selber macht. Forschung wird zum Teil durch Steuergelder gezahlt und größtenteils aber über private Stiftungen. Forschung sollte einen gewissen Nutzen haben, und meistens oder oft ist der Nutzen einfach ein allgemeiner Erkenntnisgewinn und nicht zwingend eins zu eins direkt umsetzbar jetzt in eine neue Krebsbehandlung oder irgendetwas, wo man jetzt gerade sieht, vielleicht können wir die Resultate in Zukunft mal brauchen für einen allgemeinen Nutzen.
Ja, einen weiteren SRF1-Hörer am Telefon. Es ist das der Severin Heck. Guten Abend, Herr Heck.
Ja, guten Abend.
Herr Heck, ihr habt Anfangswoche auf srf1.ch einen Kommentar platziert, wo ihr eigentlich ein bisschen in die Richtung geht, was der Herr Merz sagt. Manchmal hat einfach etwas erst, oder erkennt man einen Nutzen erst nach vielen Jahren. Sagen wir ein Beispiel.
Ja, das ist so. Also, der Punkt ist, wenn Sie etwas entwickeln, brauchen Sie ja zuerst mal jemanden, der es auch kaufen tut. Die ersten Produkte, die Sie rausgeben. Und wenn Sie jetzt mal schauen, die Bergsportler haben für sehr viele Produkte, die sehr innovativ waren, sehr viel Geld ausgegeben. Und die haben das überhaupt initiiert. Nehmen Sie doch mal die neuen Zelte, die es gibt. Also, früher haben Sie da Aluminiumstangen gehabt, die kein Mensch können tragen. Und heute haben Sie die Flexstangen. Und würde es heute ohne die ganz leichten Zelte überhaupt Musikfestivals geben? Oder würde es ohne Bergsportler Gore-Tex-Membran? Das sind die Leute, die das einfach mal gekauft haben, weil sie es mal cool gefunden haben.
Herr Heck, wir haben immer so Aussetzer, aber wir haben das Gros, verstehen wir. Also es braucht so einfach quasi jetzt wie bei den Bergsteigern, die angewiesen sind auf leichtes Material. Und weil sie das mit der Zeit auch verlangen, wird es auch gekauft und wird es auch entwickelt. Meint ihr das? Ihr seid ja selber auch Materialentwickler. Oder arbeiten in der Materialentwicklung?
Das Ding ist, dass wenn Sie etwas Neues entwickeln wollen, brauchen Sie zuerst mal jemanden, der bereit ist, um das überhaupt zu kaufen. Wenn das niemand kaufen tut, dann ist die ganze Entwicklung umsonst. Und das ist immer so ein Grunddilemma, wo Sie sich drin entwickeln. Und für etwas Neues brauchen Sie immer die Enthusiasten, die bereit sind, für neue, gute Produkte Geld auszugeben.
Alles klar. Merci vielmals, Herr Heck. Ich muss es hier beenden, weil ihr immer, wenn wir da so Aussetzer auf dem Sender haben. Aber es ist nachvollziehbar. Hans-Peter Gubelmann, Sportpsychologe, ETH. Es braucht immer einen Markt. Und wenn dann nachher gefragt ist, dann tut man immer noch bessere Produkte entwickeln.
Ja, ganz klar. Also die Sportart Nummer 1 in der Schweiz ist Wandern. Und die Schweizer gehen in die Berge. Und der Markt ist ganz klar. Also die Nachfrage nach guten Materialien und die Ausrüstung können sich erwerben. Ich glaube, das ist genau richtig auch gesehen von dem Hörer. Ich glaube aber auch, dass die Vorbildfunktion, also wenn wir eben ein Land sind von den Wanderern und denen, die in die Berge gehen, dass wir eben auch durchaus die positiven ein Beispiel, eben die Vorbilder im Bergsport und die Kletterer auch brauchen. Also wir sind wirklich ein Alpenland und zu dem gehören auch die Kletterer. Ob es dann den Extremsport braucht als quasi die höchste Stufe, das ist dann wieder eine andere Frage, aber es passt zu der Schweiz.
Es passt zu der Schweiz. Oder es hoch raus wollen.
Das würde ich jetzt nicht auf die Schweiz begrenzen, aber es passt, glaube ich, zu den Leuten, die das machen. Es ist auch eine Frage von der Motivation. Also an der ETH, wenn ich das unterrichte, das Fach Motivation in der Sportpsychologie, dann ist es immer eine Passung, die Situation, eben die Umgebung, unsere Berge, mit Leuten, die das gerne machen, die das Motiv haben und die Passion entwickeln, die Leidenschaft, dann auch sich darin zu bewegen, zu trainieren und dann höher zu steigen.
Also wäret ihr, Frau Binsack, so etwas wie von Schweiz Tourismus so ein Aushängeschild?
Oh, das weiss ich jetzt nicht. Also ich habe sie auch nie in dem Sinn gemacht, sondern die Leidenschaft hat mich ausgewählt. Also ich glaube nicht, dass ich bin einfach in die Leidenschaft hineingeplumpst. Und dann habe ich Wellen zu Berg gehen, ich habe Wellen die eine und die andere Wand besteigen. Und wenn die eine und andere Wand gelungen ist, dann hat man automatisch natürlich die Augen gerichtet auf etwas noch Höheres und Steileres, weil man sich hat wollen austesten, weil man hat wollen, sich selber erfahren, wie weit kann ich meinen Körper und meine Psyche trainieren, dass ich so eine Wand kann besteigen kann. Also man hat immer wieder neue Herausforderungen gesucht. Aber für mich ist jetzt eigentlich nie im Vordergrund gewesen, dass ich jetzt irgendwo ein Aushängeschild wäre.
Für die Schweiz.
Für die Schweiz, ja.
Alpen, hohe Berge, Eiger, Mönch und Jungfrau.
Es war eher umgekehrt. Man hat halt einfach, man hat geklettert, man war enthusiastisch, das Leben ist sehr einfach. Man freut sich in dem, dass man etwas schafft und auf dem Gipfel oben ist und wieder heimkommt. Und irgendwann ist man vielleicht von außen wahrgenommen worden, weil man eben eine eigene Nordwand im Winter mit 22 geklettert hat. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Aber im Zusammenhang mit der Entwicklung selber ist es natürlich schon so, dass die Extremleute, die in Extremregionen sind, dass die Entwicklung eigentlich aufgrund von diesen Erfahrungen weitergeht. Also, wenn wir in der Arktis sind, dann haben wir früher einmal die Flaps noch an die Zelte hergenäht. Also, die Flaps, das sind so Hudeln.
Am
Zeltrand, genau, wo man Schnee drauf tun kann, damit der Wind nicht unten reingeht und das Zelt verfetzelt. Und die haben wir aber noch selber daran genäht. Und jetzt hat man erfunden, das könnte man eigentlich kommerzialisieren. Also man kann so Flaps-Zelt kommerziell machen für die Nachfrage, die gewachsen ist. Und so entwickelt sich das auch. Also zuerst ist irgendwie eine Idee da von jemandem, der im Extrembereich unterwegs ist, der sieht, da ist ein Mangel. Das sollte man ändern können. Und dann versucht man, Verbesserungen zu machen.
Sagen wir, wenn man noch mal zurückkommt auf Uli Steck, was könnte er quasi für eine Speerspitze sein? Für was? Er kann etwas dazu sagen. Das ist auch manchmal schwierig zu sagen, was ist denn nachher an Innovationskraft in 100 Jahren? Da steht ja immer jemand auf den Schultern von den anderen und etwas entwickelt sich und entwickelt sich. Tobias Merz.
Ich glaube, Leute wie der Uli Steck und viele vor ihm, die an der Spitze unterwegs waren von der sportlichen Entwicklung, die treiben eben vor allem auch die sportliche Entwicklung weiter und eröffnen natürlich für die, die nachkommen, neue Möglichkeiten. Oder? Früher war einmal ein Reinhold Messmer ein absoluter Pionier gewesen, und unterdessen hat man eben Tausende von Leuten, die auf die 8000er gehen. Und das ist durchaus auch etwas Positives fürs Land, für die Personen. Oder man hat Sportkletterer in den 70er Jahren, die Wände bestiegen haben, die man sich früher nicht vorstellen konnte, wo man sich da festhalten kann. Und unterdessen ist das ein Volkssport geworden. Das sind ursprünglich mal die Pioniere gewesen, die eine ganze Entwicklung nach sich gezogen haben. Und ich glaube, auch Uli Steck kann man in so eine Reihe einordnen, durchaus.
Das Schnelle. Also wenn man Uli Steck zurückdenkt, das ist das Schnelle. In 2,5 oder 2,47 durch die Eiger Nordwand, in 2 Stunden auf das Matterhorn rauf, hat das Schnelle irgendwie etwas, wo man kann sagen kann, das hat eine Innovationskraft?
Durchaus. Das Tempo hat natürlich auch gewisse Vorteile, oder? Wenn man kann eine eigene Nordwand besteigen in 2,5 Stunden, ist das, glaube ich, gewesen, dann ist man nur 2,5 Stunden lang dieser extremen Umgebung und dem Risiko der objektiven Gefahren ausgesetzt. Das heisst, die Chance, dass einem ein Stein auf den Kopf geht in 2,5 Stunden, ist nun mal viel kleiner, als wenn man 2,5 Tage in dieser Wand ist. Also er ist wahrscheinlich dann sicherer unterwegs. Im Höhenbergsteigen ist das natürlich gleich. Wenn man kann in 20 Stunden auf 8000er Uhr, dann ist das Risiko, dass etwas passiert, ist halt deutlich kleiner, als wenn man sich 5 Tage in dem Gefahrenbereich aufenthalten muss. Also das ist schon auch eine Entwicklung, die den Sport weiterbringt und vielleicht sogar sicherer macht.
Sie sagen letztlich sicherer macht?
Ich denke schon, ja.
Auch wenn man ich muss immer sagen, ich argumentiere als Nicht-Bergsteiger. Ich sehe das, einfach das Aufrennen und denke, ja, wo findet man den Tritt? Ist nicht da das Risiko fast grösser, wenn man den Tritt verliert, statt die objektiven Gefahren wie Eis, wie Wetterumschwung? Herr Merz?
Ich glaube, Frau Binz. Die Personen wie der Uli Steck, die bewegen sich natürlich mit einer sehr grossen Sicherheit und tönt sich eigentlich in ihrer Komfortzone immer noch bewegen. Also der Uli Steck ist wahrscheinlich sehr sicher gewesen, dass er nicht daneben langt oder nicht ausrutscht. Und hat das Risiko auch sicher können gut einschätzen. Ich bezweifle, dass er für sich selber ein erhöhtes Risiko in Kauf genommen hat, um mit grossem Tempo durch so eine eigene Nordwand durchzusteigen.
Das Tempo, das der Uli Steck vorgegeben hat, ist das ansteckend gewesen, Frau Binsack?
Jetzt für mich nicht. Also klar ist man gerne schnell unterwegs am Berg, das bin ich auch gerne. Ich bin auch gerne schnell auf dem Gipfel oben und habe ein gewisses Tempo. Aber es ist nicht der Ansporn, für mich nie der Ansporn gewesen, möglichst schnell auf einen Gipfel raufzukommen oder respektive zu trainieren, nur für dass ich schnell bin, sondern für mich ist natürlich auch also die Leidenschaft als solches, der Berg und das Erlebnis und mit Kollegen zusammen sein und das können teilen, das ist natürlich für mich immer auch ein Aspekt gewesen beim Berggehen. Ja, es stimmt, also der Uli, der ist sehr gut gewesen, er ist sehr sicher unterwegs gewesen und trotzdem ist der fatale Fehler passiert.
Herr Gobelmann.
Es ist möglicherweise nicht nur das Tempo. Ich habe in Interview gelesen, dass er vom Flow-Erleben spricht und eigentlich in dem Tempo vor allem auch den Rhythmus benannt hat.
Flow.
Flüsse. Das ist ein Konzept, wo wenn man in den Flow kommt, in den Bewegungsfluss, dass das leichter geht, dass die Konzentration hoch ist, dass es genau das richtige Tempo ist zu den passenden Skills, die er hat, eben so können die Berge steigen, wo für uns unvorstellbar schnell ist, wo eben für ihn sehr, sehr passend ist. Und das Erleben von dem sehr, sehr guten und behenden Klettern ihm das Glücksgefühl auch gibt. Also das ist die Lehre von Csikszentmihalyi, einem Sportpsychologe von Amerika, der genau das beschreibt, was er auch im Interview wiedergegeben hat.
Das Bezeichnende ist ja, dass er nicht an diesen gefährlichen Ort umgeht ist, sondern nachher beim Trainieren. Ihr hört auf mit Expeditionen, Evelyn Binsack?
Nein, ganz so aufhören mit Expeditionen tue ich nicht, aber ich höre auf mit sportlich motivierten Expeditionen. Das heisst, ich gehe weiterhin auf Expeditionen, aber die Motivation wird vermutlich sein, dass ich eine Dokumentation machen will, dass ich eine Fotografie das oder ein Film machen will. Genau. Also ein anderer Grund wird nur sportlich motiviert. Ja.
Das ist eure Erfahrung aus eurem Nordpolerlebnis mit dem Eisbär, der so etwas wie ein Wendepunkt war in eurer Karriere
als Abenteurer. Ja, ich bin einen Tag kurz vor dem Nordpol und klar war ein grosses Ziel nahe, Everest, Nordpol, Südpol. Aber für mich, wo das der Vorfall war mit dem Eisbär, habe ich müssen sagen, nein, also wenn das in die Richtung läuft, ist das aus für mich. Und dann mache ich andere Sachen.
Der Extrembergsteiger Uli Steck ist letzten Sonntag gestorben. Im Tagesgespräch am 10. April hier auf SRF 1 sagt er das.
Ich muss offen und ehrlich zugeben, ich bin viel gereist und jedes Mal, wenn ich heimkomme, ich muss sagen, mir ist so schön daheim. Hier will ich sein und hier gefällt es mir.
Hey, komm, ist der Uli Steck leider nicht mehr. Ich danke euch herzlich, seid ihr daher ins Forum gekommen. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Diskussionssendung Forum mit meiner Kollegin der.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.